Vielen Dank, ICF Basel Land. Letzte Woche war das eben auch so, dann kam dann der Teaser nicht. Und eigentlich hatte ich gedacht, ich habe ja Zeit, dann auf die Bühne zu laufen, wenn der Teaser kommt. Und dann kam der nicht und dann bin ich so auf die Bühne gestresst und ich bin irgendwie auch nicht mehr die Schnellste. Und dann haben alle so gewartet und es war mega still. Es war ein bisschen awkward. Vielen Dank, dass der Teaser jetzt doch noch kam. Noch ein bisschen Zeit. Ich freue mich mega, hier zu sein. Und ich glaube wirklich, dass Gott was vorbereitet hat. Also lasst uns gerade loslegen. Letztes Jahr in der Ladies Lounge wurde ich eingeladen, so einen Kurzinput zu halten. Es gab so verschiedene mehrere Kurzinputs und das Thema, so das allumfassende Thema war so das von das Bild von dem Töpfer und der Tonerde. Und jeder Kurzinput sollte von so einem Arbeitsschritt handeln, den der Töpfer mit der Tonerde macht. Und jeder Arbeitsschritt wiederum war dann so eine Metapher dafür, wie wirkt Gott mit uns in unserem Leben. Und das Ladies Lounge Team hat mir dann vorab diesen Arbeitsschritt geschickt, der dann Inhalt von meinem Kurzinput sein sollte. Und so grob zusammengefasst geht es eigentlich bei meinem Arbeitsschritt darum, dass der Ton so der Witterung ausgesetzt vor der Hütte vom Töpfer liegt und es passiert eigentlich überhaupt nichts damit. Also der Ton, der liegt da und der Töpfer knetet nicht und arbeitet nicht und formt ihn auch nicht, sondern der Ton, der liegt da und er wartet im Regen darauf, dass es weitergeht. Und dachte ich so, super ermutigendes Bild. Okay, danke. Weißt, andere hatten so, der Ton wird geknetet und dann passiert was. Und bei mir so, der Ton liegt im Regen und wartet so. Okay. Aber es hat auch mega gut gepasst tatsächlich. Damals zu unserer Situation, zu meiner Situation, weil ich warte überhaupt nicht gerne. So an der Kasse warten, bis es weitergeht oder auch länger warten, finde ich jetzt nicht so schlimm. Da sehe ich wenigstens das Ziel. Das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Aber Anfang vom letzten Jahr, vom 2020, hat für uns als Familie so eine Wartezeit begonnen, von der wir nicht erwartet haben, dass sie kommt und von der wir auch nicht so richtig wussten, wie gehen wir jetzt damit um. Wir haben uns Anfang des Jahres entschieden, hey, wir möchten gerne noch ein zweites Kind haben und wir möchten auch gern irgendwie eine andere Wohnung ziehen. Also wir suchen was irgendwie besser zu uns passt, vielleicht irgendwie im EG, wo dann Kids rausgehen können. Jetzt nicht die allergrößten Ansprüche, aber irgendwie einfach was besser zu uns passt. Und dann haben wir natürlich angefangen rumzusuchen, uns zu bewerben und so weiter. Und das ist ja soweit mal zu dem Plan. Der Plan ist ganz gut, aber du weißt ja dann nicht, wenn eine Wartezeit kommt, ja, wie lange musst du jetzt dann warten? Und auf dieses Baby, was ich zwar jetzt im Bauch habe, come on, haben wir aber leider fast ein Jahr gewartet. Und für mich ist das nicht wie an der Kasse anstehen und warten. Das ist schon irgendwie, das ist was anderes für mich. Das ist irgendwie gröber. Damit hatte ich dann plötzlich ein Problem. Und ich dachte, hey, ein Jahr, das ist für mich wirklich viel. Und ich habe in der Zeit oft mit Gott gehadert, weil warten ist für mich ein Kontrollverlust. Ich kann nicht abschätzen. Ich sehe das Ziel nicht. Ich kenne das Ergebnis nicht. Ich weiß nicht, wann geht's weiter. Und das war schwierig für mich. Ich habe in dieser Zeit oft mit Gott gekämpft. Und gell, ich sage, für mich ist ein Jahr lang. Ich kenne Frauen, die warten noch viel länger. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss. Ich habe den größten Respekt vor Frauen, die da schon lange drauf warten und es passiert einfach nichts. Und ich sage, ein Jahr ist lang. Jetzt ist irgendwie klar, dass diese Wartezeit irgendwie eine Frist hat, ein Ablaufdatum. Aber aus diesem Warten sind wir irgendwie noch nicht so ganz draußen. Wir suchen immer noch nach einer neuen Wohnung. Wir suchen, suchen und finden nichts. Es wird, ich weiß nicht, wer den Wohnungsmarkt so kennt, es wird alles immer teurer oder dann ist es viel zu weit weg. Oder dann ist es ab sofort verfügbar, das heißt, du musst irgendwie doppelt Miete zahlen können, damit du dir das irgendwie leisten kannst. Und dann kommen halt immer andere vor dir, dann drängen sich andere in den Vordergrund, die halt schon ab jetzt können. Und dann kriegen andere das. Und ehrlich gesagt, nach über 15 Besichtigungen und noch mehr Bewerbungen auf jede Genossenschaft, die so halbwegs zu uns passen könnte unter der Sonne, fragen wir uns schon, ja, okay, wie lange müssen wir jetzt irgendwie da noch drauf warten? Irgendwie Stunden an Arbeit gehen, flöten für nichts und wieder nichts. Und das Warten nervt. Mich nervt das ehrlich gesagt. Ich werde frustriert, ich werde resigniert, vor allen Dingen, wenn ich nicht weiß, ja, wie lange das jetzt noch gehen soll. Und da macht sich Frust in mir breit. Und ich weiß ja nicht, worauf wir hoffen. Es ist nicht so, dass Gott uns mal in der Vision oder in einem Traum versprochen hätte, ihr kriegt mal eine tolle Gartenwohnung und wir warten jetzt einfach darauf, dass Gott irgendwann dieses Versprechen erfüllt, oder? Das ist gar nicht so. Wir wünschen uns das einfach und wir hoffen irgendwie, dass Gott uns diesen Wunsch erfüllt, irgendwann mal. Vielleicht gibt es in deinem Bereich oder einen Bereich in deinem Leben, wo du auf etwas wartest, wo du auf Veränderung wartest oder darauf, dass du jetzt endlich mal an der Reihe bist. Oder anders gefragt, gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du Mangel oder Hoffnungslosigkeit oder Resignation und Frust erlebst, weil halt einfach nichts passiert. Wir haben für diese für diese Predigtreihe Hashtag Jesus haben wir so verschiedene Geschichten aus der Bibel gesammelt von Menschen, die hoffnungslos waren und denen Jesus begegnet ist und ihnen neue Hoffnung geschenkt hat und sie ermutigt hat, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und eine Geschichte, die da für mich besonders raussticht, deswegen habe ich sie ausgewählt, ist die von der Heilung des Kranken am Teich in Bethesda. Das ist überhaupt keine Heldengeschichte, sondern die Geschichte von einem Mann, der sein Leben lang eigentlich im Warten verbracht hat. Und was da passiert, lesen wir in Johannes 5. Da heißt es, danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Und innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Und einige griechische Manuskripte vom Neuen Testament fügen an dieser Stelle hinzu, dass die Kranken auf eine Bewegung auf Wellen im Wasser gewartet haben. Weil ab und zu kam ein Engel Gottes bei diesem Teich vorbei und versetzte das Wasser in Bewegung. Wer dann zuerst hineinstieg, der wurde sofort gesund. Und dann heißt es weiter, einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch was Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Also Jesus betritt hier wie so eine Art Krankenhaus, in dem gibt es halt irgendwie leider weder Ärzte noch Therapeuten oder Pfleger oder Medizin, aber sonst ist eigentlich alles wie in einem Krankenhaus. Alle Menschen haben das gleiche Schicksal, alle sind krank und warten dort auf die Bewegung von dem Wasser, die super unberechenbar und super selten ist, aber so, das ist wie das nächste an Hoffnung dran, was sie halt einfach kennen. Und einige sind vielleicht ein paar Monate da oder andere schon ihr ganzes Leben. Und dass dieser eine Mann, von dem wir lesen, der ist seit 38 Jahren krank an diesem Teich. Wir kennen nicht seinen Namen, wir kennen eigentlich nur sein Problem. Er liegt dort seit 38 Jahren auf so einer Matte. Tolles Leben, mega spannend. Er hat eigentlich jeden Tag die gleiche Aussicht auf dieser Matte. Er wartet auf eine Bewegung von diesem Wasser, was er wahrscheinlich beobachten kann von seiner Matte aus. Und er wartet eigentlich darauf, dass sich das Wasser bewegt. Das ist wie sein Hoffnungsschimmer. Oder er wartet darauf, dass sich das bewegt. Vielleicht hat er schon Leute gesehen, die reingestiegen sind und sofort geheilt wurden und gegangen sind. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es nur eine Legende, wir wissen es nicht. Aber es ist besser als nichts. Aber sein Warten hat eigentlich nicht wirklich eine Hoffnung oder eine Aussicht, weil wenn das Wasser sich dann bewegt, dann sind andere immer zuerst dort. Er sieht, wie andere schneller sind. Er kommt eigentlich nie dran. Andere sind immer schneller, niemand hilft ihm. Sein Leben ist an sich davon bestimmt, dass andere zuerst kommen, dass andere schneller dran sind. Sein ganzer Alltag, seine ganze Identität ist wie bestimmt von dieser Matte, von diesem Leben dort an diesem Teich. Und dieser Zustand des Wartens, oder was passiert, wenn du in so einem Zustand bist für eine längere Zeit, das beschreibt die Bibel in Sprüche 13. Da heißt es, langes Warten macht das Herz krank oder hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und das ist eigentlich das, was dieser Mann erlebt. Er ist nicht nur krank am Körper, er ist auch krank am Herzen. Jetzt kann sich ja eigentlich wirklich niemand mit diesem Mann identifizieren. Wer von uns liegt schon 38 Jahre am gleichen Fleck und kann sich nicht bewegen? Aber warten ohne eine Hoffnung oder eine Aussicht, das kenne ich schon von mir oder bei mir in meinem Leben. Wenn ich sehe, wie andere Leute wohnen oder was möglich wäre an Wohnungen, dann werde ich recht schnell so unzufrieden und frustriert und liege auf meiner Matte jeden Tag mit der gleichen Aussicht, mit meiner Unzufriedenheit, weil ich wie keine Aussicht habe. Hast du so eine Matte? Gibt es in Bereich in deinem Leben, wo du auf Veränderung wartest oder die Veränderung siehst, aber du kommst irgendwie nicht hin. Es tut sich halt einfach nichts. Du betest und du wartest und du hoffst, aber du liegst einfach auf deiner Matte, du bist wie gefangen. So eine hingezogene Hoffnung, das können ja verschiedene Themen sein. Das kann Krankheit sein oder Kinderlosigkeit. Das kann Resignation im Job sein, so die Erwartung, irgendwann sollte mal was passieren, aber es passiert halt einfach nichts. Oder Resignation in einem Suchtverhalten, ja, da komme ich eh nie raus. Vielleicht auch Resignation in Unversöhntheit in Beziehungen, das kann man eh nicht mehr gerade biegen. Oder jetzt in dieser Pandemie, so Resignation, ja, das ist jetzt halt Corona, damit muss man sich jetzt halt abfinden. Ich glaube, mega viele Menschen erleben gerade sowas wie eine hingezogene Hoffnung, ein langes Warten, was das Herz krank macht, weil sie einfach resigniert sind, weil nichts passiert. zu diesem Mann, der da 38 Jahre liegt, geht Jesus jetzt halt hin und er fragt zu ihm, willst du gesund werden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das nicht gerade irgendwie sensibel oder verständnisvoll. Willst du gesund werden? Was ist das für eine Frage? Was würden wir von Jesus eigentlich erwarten, wenn du dir Jesus vorstellst, er geht zu diesem Mann hin, wir würden vielleicht erwarten, okay, Jesus setzt sich vielleicht zu ihm auf die Matte oder so wie auf Augenhöhe gehen. Und so ein bisschen, oh, man, seit 38 Jahren bist du hier und krank, das so ein Kackleben. Ach, es tut mir echt leid, Mann. I feel you. Niemand hilft dir. Immer bist du der Letzte. Oh, das ist so ungerecht. Komm, wir sitzen mal hier auf deiner Matte. Bei den ganzen Kranken hier und einfach blöd alles. Also irgendwie vielleicht nicht gerade so, aber dass Jesus zumindest mal zu ihm runtergeht auf die Matte, auf Augenhöhe und ihm irgendwie so begegnet, würden wir uns vielleicht vorstellen, so der sensible Jesus. Aber Jesus macht es nicht, er fragt ihn, willst du gesund werden? Das ist nicht gerade empathisch, ich meine, wo ist da die Barmherzigkeit? Stell dir vor, Jesus kommt zu dir und du bist hoffnungslos oder hast eine Krankheit oder in deiner Verletztheit oder ein Problem und Jesus kommt zu dir, willst du überhaupt gesund werden? Das ist, was soll das? Was soll diese Frage? Da ist offensichtlich jemand, der leidet und der von seinem Leid erlöst werden will, der da schon ganz lange liegt und leidet. Und Jesus stellt ihm so eine No-Brainer-Frage, wie willst du gesund werden? Ja, natürlich will der Mann gesund werden, sonst würde er ja nicht da liegen. Aber Jesus fragt das trotzdem. Und dann stellt sich mir die Frage, warum? Fragt Jesus den Mann, willst du gesund werden? Er weiß es ja wahrscheinlich. Ich glaube, Jesus fragt den Mann, weil die Antwort an sich einfach wäre. Die Antwort wäre ja. Ja, ich will gesund werden. Der Mann stattdessen liegt dort auf seiner Matte und reagiert ungefähr so. Ach, Herr, ich kann nicht. Ich würde ja gerne, aber ich bin ganz alleine hier. Niemand hilft mir. Immer wenn sich das Wasser bewegt, kommt jemand anders zuerst. Niemand hilft mir, ich bin ganz alleine, ich kann nicht. Es ist wie, als würde Jesus mehr als nur das sichtbare Problem von diesem Mann aufdecken. Das sichtbare Problem ist ja klar, er ist krank. Er liegt dort, er ist schwach. Sichtbar ist, dass er Mangel hat. Ich meine, alles, was er besitzt, ist diese blöde Matte. Das ist keine Aussicht auf ein erfülltes Leben. Sichtbar ist, dass er einen unerfüllten Wunsch nach Heilung hat und dass er schon lange, lange darauf wartet. Das ist alles sichtbar. Aber ich glaube, Jesus deckt vor allem die unsichtbaren Probleme des Herzens auf. Ich bin ein Opfer meines Schicksals. Ich kann nichts für meine Situation. Das stimmt ja auch. Aber ich kann nichts für meine Situation. Andere kommen immer vor mir. Immer bin ich der Letzte. Niemand hilft mir. Ich würde ja, aber ich könnte nicht. Ich bin das Opfer. Ich bin ein Opfer meiner Umstände und ich kann auch nichts irgendwie dagegen oder dafür tun. Es ist wie, dass sich Frust und Resignation und Hoffnungslosigkeit im Herzen von diesem Mann breit gemacht haben. Und die sind lauter als alles andere. Das hat sich wie breit gemacht bei ihm und er liegt dort und ist völlig in seiner Opferrolle und schiebt auch die Verantwortung von sich weg. So redet jemand, der resigniert hat. Der schon lange resigniert hat. Ich meine, wir wissen nicht, was der Mann hat. Wir kennen seine Krankheit nicht, das steht nicht in der Bibel, aber vielleicht, nur vielleicht, das ist eine Hypothese, hätte es ja sein können, dass er ein bisschen wackeln kann, so Hintern und dann mit den Schultern und einfach, wisst ihr, einfach so ein bisschen wackeln. Und wenn du 10 Zentimeter im Jahr wackelst, dann bist du auch im Wasser nach 38 Jahren. Aber das ist nur eine Hypothese. Wie gesagt, wir wissen nicht, was der Mann hat. Das ist nur eine Hypothese. Aber der Punkt ist, dass er in 38 Jahren nicht vom Fleck kommt und am gleichen Ort ist. Es ist wie, als würde sein Schicksal ihn gefangen halten auf dieser Matte und er scheint irgendwie auch nicht so ganz bereit, sich von seinem Schicksal zu trennen. Es bestimmt sein ganzes Leben, seine ganze Identität. Ich glaube, wenn wir zu lange mit so einem langen Warten oder mit Hoffnungslosigkeit, mit unseren unerfüllten Träumen und Themen auf so einer Matte am Teich liegen, dann werden wir taub für die wichtigen Fragen, die uns Jesus stellt auf unserer Matte. Willst du gesund werden? Und der Punkt ist, dieser Mann sagt nicht ja auf diese Frage. Er sagt nicht ja. Warum ist Ja-Sagen denn so schwierig? Ich glaube, so eine Opferhaltung ist ja vielleicht auch, oder eine Opferrolle ist vielleicht auch ganz schön. Du wirst gesehen, du wirst wahrgenommen, du wirst bemitleidet. Aber ich glaube, Ja sagen ist auch schwer, weil es anstrengend ist, weil es weh macht, so lange an Hoffnung festzuhalten. Es ist anstrengend, an dem Wunsch für ein Kind festzuhalten, wenn du jeden Monat aufs Neue enttäuscht wirst. Das ist mega anstrengend. Es ist anstrengend, an der Hoffnung für einen neuen Job festzuhalten oder auch, sagen wir jetzt mal, für eine neue Wohnung, wenn du Bewerbung um Bewerbung um Bewerbung schreibst und viel Zeit investiert und es passiert einfach nichts. Es versandet alles. Es ist anstrengend, an der Hoffnung festzuhalten, dass du mal von deiner Sucht loskommst, wenn eigentlich Rückschritt oder Rückfall für Rückfall dir zeigen, ja, das wird sowieso nichts. Es ist anstrengend, an solchen Sachen festzuhalten. Es ist anstrengend, an der Hoffnung für einen Partner festzuhalten, mal ganz ehrlich, unter Corona, ja, wo lernt man denn Leute kennen? Und Dating-Webseiten versprechen auch mehr Enttäuschung als irgendwie eine Aussicht. Es ist anstrengend. Und dann lassen wir Hoffnung lieber los, aus Angst. Lieber nicht zu viel erwarten, weil sonst ist die Enttäuschung umso größer, wenn nichts passiert. Was ist, wenn nichts passiert? Und dann schließt man lieber Frieden mit der eigenen Zerbrochenheit oder mit diesem Mangel. Es ist wie dieser Mann, der scheint wie Frieden geschlossen zu haben mit seinem Mangel, mit seiner Zerbrochenheit. Er will wie daran festhalten, weil alles, was er hat, alles, was ihm Halt und Konstante gibt in seinem Leben, ist auf dieser Matte, an diesem Teich, in dieser Halle. Das sind erstmal die anderen, seine Peers, sozusagen die anderen Kranken. Die helfen zwar nicht, aber wenigstens teilen sie das gleiche Schicksal. Elend mag Gesellschaft und Elend zieht anderes Elend auch an. Es ist logisch, du umgibst dich lieber mit Menschen, denen es ähnlich schlecht geht wie dir, als mit Happy-Clappy-Leuten, die anscheinend sowieso keine Probleme haben. Das ist irgendwie ganz natürlich. Man kann wenigstens den ganzen Tag über seine Krankheit, über sein Problem reden. Es gibt keine Fürsorge zwar, weil wenn sich das Wasser bewegt, dann ist der Schnellere der Geschwindere. Das ist klar, man hilft sich nicht, aber wenigstens sind sie halt alle zusammen da. Wenigstens verstehen sie sich halt. Elend findet immer anderes Elend und Quengler finden auch immer andere Quengler und Kritiker finden auch immer andere Kritiker. Das ist übrigens auch so in der Kirche. Man findet sich immer. Man bringt sich zwar nicht weiter, aber man versteht sich wenigstens. Das Problem an so einer Kultur, an diesem Teich ist, dass die Gefahr besteht, dass die Menschen lieber akzeptiert und bemitleidet werden wollen, statt verändert. Und das ist was, was den Mann vielleicht auf dieser Matte hält. Aber das gibt ihm irgendwie auch Konstante in seinem Leben. Was ihm noch Konstante gibt, ist irgendwie die vage Aussicht darauf, dass er es irgendwann mal aufs Wasser oder ins Wasser reinschafft. Das ist so das Nächste an Hoffnung dran, was er kennt. Es ist super unberechenbar und das ist noch nie passiert, aber ja, vielleicht, irgendwann mal. Das gibt ihm wie, das hält ihn wie dort. Sein Lebensstil ist horizontal, aber immerhin berechenbar. Und weil er sowieso nichts für seine Krankheit kann, trägt er auch keine Verantwortung für sein Leben. Die Frage, die Jesus ihm stellt, spricht genau, glaube ich, noch mehr Fragen an. Fragen, auf die der Mann eine Antwort finden muss, wenn er wirklich Veränderung möchte auf seiner Matte. Hinter dieser Frage, willst du gesund werden, finde ich, verbergen sich noch weitere, sowieso Follow-up-Fragen, die tiefer gehen. Zum Beispiel, möchtest du denn die Verantwortung, die mit deiner Heilung oder die mit Veränderung einhergeht? Bist du denn bereit, das Etikett vom Opfer loszulassen? Bist du bereit, deinen Lebensstil an diesem Teich loszulassen? Bist du bereit, dich auch von Menschen loszusagen? Bist du bereit, deine Bitterkeit, deine Wut, deine Frustration, bist du bereit, das loszulassen? Jesus begegnet dem Mann mit Liebe natürlich, aber er deckt genau die Fragen auf, denen der Mann sich stellen muss. Jesus deckt das wahre, das echte Problem auf. Warum? Weil Jesus Veränderung im Sinn hat. Nicht einfach nur leere Empathie oder Mitleid für den Mann. Was hat er davon? Der Mann wünscht sich Veränderung, aber eigentlich liegt er mit seinen Entschuldigungen auf der Matte. Ich glaube, es gibt Menschen, die jahrelang mit ihren Problemen sonntags in die Kirche kommen und mit den Problemen auch wieder gehen. Weil die Veränderung, die Jesus uns anbietet, oder die Frage, ob wir Veränderung wollen, bringt ganz schön viel Verantwortung mit sich. Ich kann mich erinnern, am Anfang von meiner Beziehung mit Dani, da waren wir relativ frisch zusammen, da gab es so eine Zeit, da hatten wir immer wieder viele Konflikte und es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Vor allen Dingen, weil der Dani mich mit so manchen Themen einfach nicht in Ruhe gelassen hat, über die ich aber nicht mit ihm reden oder diskutieren wollte. Und hauptsächlich eigentlich, weil ich zu ängstlich war oder zu stolz. Also habe ich mich bei Gott beschwert über Dani, gemeint, da muss sich was ändern. entweder muss Gott was ändern oder Daniel muss was ändern. Und das Ding ist, wenn du mit deinen Problemen zu Gott kommst, dann hat er halt auch eine Meinung dazu. Und er stellt dir halt auch Fragen dazu. Und Gott war nicht mit mir einer Meinung, leider, sondern hat mir angefangen, Fragen zu stellen, ehrliche Fragen. Ja, Maike, willst du Veränderung? Ja, bist du denn bereit, deine Opferrolle loszulassen? Bist du denn wirklich bereit, deiner Scham ins Gesicht zu schauen und sie loszuwerden? Bist du bereit, manche Themen anzugehen, manche Dinge, die Macht über dein Leben haben? Bist du bereit, das loszulassen, daran zu arbeiten? Willst du wirklich Veränderung? Und das sind echt harte Fragen, aber ich wusste, der Dani ist der Mann für mein Leben. Ich finde niemanden, der besser ist als ihn. Wer ihn kennengelernt hat, der weiß es. Ist echt so. He's a keeper. Und dann habe ich halt gesagt, okay Gott, dann zeig mir, wie du mich verändern möchtest. Und mein Weg war schlussendlich, einfach für ein paar Monate in die Seelsorge zu gehen und mit jemandem gemeinsam die Themen und die Dinge anzuschauen, die mich daran gehindert haben, ein Team zu werden mit Dani und konfliktfähig zu sein. Und das war hart und es hat mich Mut gekostet und Stolz gekostet, aber es war meine Verantwortung. Und es hat sich gelohnt, weil das ist heute überhaupt alles gar kein Thema mehr. Wenn du heute hier sowas mit reingebracht hast wie Resignation oder Hoffnungslosigkeit oder Frustration, was denkst du, welche dieser Fragen würde Jesus dir stellen? Was ploppt für dich auf? Welche Frage stellst du dir vielleicht sogar selbst? Jesus macht eigentlich durch sein Handeln klar, dass er mehr als nur körperliche oder äußerliche Heilung für den Mann im Sinn hat. Jesus hätte das Wasser hier sprudeln lassen können und den Mann reinschubsen. Dann, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, aber das ist nicht die Veränderung, die Jesus im Sinn hat. Jesus hat eine ganzheitliche Veränderung im Sinn. Jesus will uns nicht einfach von unseren Wünschen oder unsere Wünsche erfüllen oder uns von unserem Warten befreien. Jesus will uns auf dem Weg verändern. Jesus will uns verändern. Er will uns was beibringen. Er will uns nicht einfach nur von unserem Warten befreien oder unsere Wünsche erfüllen. Sonst hätte er das Wasser sprudeln lassen und den Mann reingeschubst. Aber er hat den Mann eingeladen, vorwärts zu gehen, statt nur rumzuliegen. Er hat sich nicht mal auf die Resignation von dem Mann eingelassen. Er hat gar nicht mit ihm diskutiert. Jesus reagiert gar nicht darauf, was der Mann sagt. Er gibt ihm eine Anweisung. Er sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das heißt so viel wie, erwache mal aus deiner Opferhaltung. Steh mal auf und wechsel deine Perspektive. Hör auf, dieses Wasser zu schauen, was dich vielleicht, aber vielleicht doch nicht heilt. Jesus bezeichnet sich selber im Johannesevangelium, der die Geschichte auch steht, als das Wasser des Lebens. Weil das, was er uns und diesem Mann anzubieten hat, so viel mehr ist als einfach nur eine leere Hoffnung auf irgendwas. Es ist das Leben. Er sagt zu ihm, steh auf und dann nimm deine Matte, nimm das in die Hand, was vorher dich in der Hand hatte. Und nimm das. Hör auf, diesem Problem mehr Macht zu geben, als das, was ich dir anzubieten habe. Übrigens, Jesus ermutigt den Mann zu einer Regelwidrigkeit. Weil Matte tragen am Sabbat war verboten, da regen sich ja die anderen dann später drüber auf in der Geschichte, wenn du weiterliest. Jesus hätte ja auch zum Mann sagen können, lass die Matte hinter dir, lass alles hinter dir, lass die Matte da liegen und dann geh. Jesus sagt ihm, nimm deine Matte und geh, trag diese Matte zu einem Ort, wo du nicht länger das Opfer bist, sondern Verantwortung nimmst. Hör auf, dem mehr Macht zu geben und dann geh. Geh, verlass diesen Ort. Das ist nicht nur eine Heilung, sondern eine Aufforderung, diesen Ort, diesen kranken und ungesunden und von Konkurrenz gezeichneten Ort zu verlassen. Geh weg. Halt Ausschau nach Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, die seine Hoffnung groß machen und an dem festhalten. Pass auf, dass du dich nicht mit Menschen umgibst, die dich mit Mitleid auf der Matte lassen und dein Problem eigentlich größer machen als das, was Jesus dir anzubieten hat. Weil von so Menschen ist dieser Mann umgeben, oder? Dieses Steh auf, nimm deine Matte und geh, ist wie die Formel für Veränderung, die der Mann braucht, um wirklich Veränderung zu erfahren an Körper, Geist und Seele. Jesus will nicht nur unseren Körper heilen, er will unseren Geist und unsere Seele wiederherstellen. Die Geschichte macht das deutlich, dass Jesus daran interessiert ist, uns von unserer Matte der Hoffnungslosigkeit und Resignation zu befreien. Vielleicht mehr als nur irgendeine körperliche Krankheit zu heilen. Natürlich heilt Jesus körperliche Krankheiten, die ganze Bibel ist voll davon. Aber die Heilung von unserem Herzen, von unserer Seele ist ihm wichtig. An dieser Stelle hat das vielleicht sogar Priorität. Ich meine, Jesus hätte sonst alle Menschen an dem Brunnen heilen können, oder? Er hätte das Wasser zum Sprudeln bringen lassen können und dafür sorgen, dass alle gleichzeitig ins Wasser springen. Es wäre eine riesen Poolparty gewesen und alle wären happy und alle wären geheilt. Aber Jesus macht das nicht. Er macht das nicht. Es geht ihm wie um so eine ganzheitliche Heilung. Ich weiß nicht, es kann sein, dass wir in diesem Leben nie von körperlichen Krankheiten befreit werden. Nichts in der Bibel verspricht uns das. Es kann sein, dass wir von Resignation und von Hoffnungslosigkeit befreit werden, ohne dass vielleicht eine körperliche Krankheit, die damit zusammenhängt, verschwindet. Ich kenne Menschen, die leben mit körperlichen Krankheiten, leben ein seelisch gesünderes und glücklicheres, erfüllteres Leben als Menschen, die kerngesund sind. Jesus geht es um was Ganzes. Er hat eine ganzheitliche Veränderung im Sinn. Ich weiß nicht, worauf du wartest oder wo du dir Veränderung wünschst. Oder ich weiß auch nicht, wann sich das Warten auflöst. Wir sind immer noch am Warten. Wir wissen auch nicht, wann sich es auflöst. Aber das, was Jesus dem Mann dort anbietet und die Fragen, die er ihm stellt, die verändern meine Perspektive, weil es einen Unterschied macht, ob ich auf meiner Matte hocke und jammere oder ob ich im Tempel bin und meine Bitten vor Gott bringe. Das macht einen Unterschied. Ich glaube, Gott will sogar Wartezeiten in unserem Leben nutzen, um uns zu verändern in den Bereichen, wo wir Veränderung am dringendsten nötig haben. Vielleicht kommen die Sachen auch erst zum Vorschein, wenn wir frustriert sind, wenn wir am Warten sind, wenn wir hoffnungslos sind. Ich habe Gott letztes Jahr immer wieder gefragt, warum wir nicht einfach schwanger werden, warum wir so lange auf dieses Baby warten müssen, was das soll. Und Gott hat mir auf diese Frage keine Antwort gegeben. Aber er hat in dem Moment angefangen, mit mir über mein Herz zu sprechen. Und das hat überhaupt nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Aber Gott hat angefangen, mit mir über mein Herz zu sprechen und wo er mein Herz heilen möchte. Und ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass mein Herz Heilung nötig hat. Ich dachte, okay, Gott, alles klar. Und es hat auch überhaupt nichts mit einer Schwangerschaft zu tun. Aber es war wie, als würde Gott gerne meine Blickrichtung ändern auf das, was er gerade tun möchte. Auf das, was gerade sein Plan ist. Und in diesem ganzen Prozess, wo wir gewartet haben auf dieses Baby und ich Gott gefragt habe, warum geht das so lange, hat Gott mit mir so einen Prozess angefangen, der noch nicht fertig ist, der immer noch andauert. Aber der mich runter von dieser Matte gebracht hat und hin näher an sein Herz. Und dieser Prozess dauert immer noch an. Aber es hat einen Unterschied gemacht. Und als ich dann ein paar Monate später tatsächlich schwanger geworden bin, habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr gemerkt, weil ich nicht auf der Matte gesessen bin und darauf gewartet habe, dass es passiert. Es hat den größten Unterschied gemacht, den ich gebraucht habe. Es macht einen Unterschied, wie wir das Warten verbringen und ob wir Veränderungen in unserer Hoffnungslosigkeit und Resignation oder unserer Frustration haben wollen oder halt eben nicht. Und diesen Mann mit der Matte, Jesus sagt zu ihm, geh. Und er trifft ihn ja dann später ein zweites Mal im Tempel. Wie gut ist es übrigens, dass der Mann in den Tempel geht, dass der erste Ort, den er besucht, nachdem er geheilt worden war, der Tempel ist. Er geht wirklich bildlich von der Halle des Todes in das Haus des Lebens. Was für eine gute Entscheidung, nachdem er sein Leben lang gar keine Entscheidung getroffen hat. Ist das mal die erste richtig gute Entscheidung? Und Jesus begegnet ihn dort im Tempel und er sagt zu ihm, hey, übrigens, gut, dass ich dich nochmal treffe, sündige nicht mehr. Jesus weiß genau, was den Mann dazu bringen würde, zurück auf seine Matte zu gehen. Ja, ich habe dich geheilt und ja, meine Gnade umhüllt dich und umgibt dich, aber meine Gnade gibt dir nicht die Lizenz, die Dinge wieder zu tun, die dich zurück auf diese Matte bringen, wenn das nächste Problem kommt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie du diese Frage findest oder diese Aussage, sündige nicht mehr. Es klingt irgendwie so, als wäre der Mann selber schuld. Ich glaube nicht, dass er selber schuld war an seiner Krankheit oder an seinem Schicksal. Er hat sich das ja nicht ausgesucht, er hat sich das selbst hinzugefügt. Wahrscheinlich haben seine Eltern ihn sogar als Kind dahin gebracht. Der war halt einfach sein ganzes Leben lang dort. Aber sündige nicht mehr. Ich glaube, Jesus meint damit nicht unbedingt die Krankheit. Aber wahrscheinlich, wie der Mann mit seinem Schicksal umgegangen ist, wie er mit seinem Warten umgegangen ist. Weil eigentlich hat der Mann sein ganzes Problem von seinem, oder seine ganze Identität, besser gesagt, von seinem Problem bestimmen lassen. Er hat das, was Menschen ihm getan haben, oder eigentlich besser gesagt, was Menschen an ihm unterlassen haben, größer gemacht. Er hat seinen Mangel und sein Problem und seine Krankheit größer gemacht als das, was Jesus ihm anzubieten hatte. Er hat seine ganze Identität davon bestimmen lassen und Jesus weiß, genau diese Haltung würde ihn wieder zurückbringen auf seine Matte. Deswegen sagt Jesus zu ihm, sündige nicht mehr, sonst passiert hier noch was Schlimmeres. wir sind, wie gesagt, immer noch in dieser Wartezeit für eine Wohnung, und es ist irgendwie nichts in Aussicht. Und mit jeder verstrichenen Möglichkeit, wo wieder nichts in Aussicht ist oder wieder keine Angebote online, spüre ich, wie so ein bekannter Frust, so eine bekannte Resignation, wie wieder zurückkommt und Einzug erhält. Und ehe ich mich versehe, hocke ich wieder auf dieser Matte und bin unzufrieden und habe jeden Tag die gleiche Aussicht und fange an zu meckern, wie damals im letzten Jahr. Aber das Gute ist, dass Jesus mir dort an meinem Teich auf meiner Matte auch wieder begegnet und mir die Möglichkeit gibt, meine Perspektive zu wechseln. Er gibt mir wieder die Möglichkeit, aufzustehen, meine Matte zu nehmen und zu gehen. Und das brauche ich ehrlich gesagt oft, weil das ist das, was mir wieder die Freiheit gibt, zurückzukommen in den Tempel und meine Bitten vor Gott zu bringen und ihn anzubeten und ihn groß zu machen, auch wenn ich immer noch am Warten bin, auch wenn immer noch keine Lösung da ist. Aber steh auf, nimm deine Matte und geh, ist das, was mich in die Freiheit zurückbringt, Gott wieder anzubeten und mit meinen Bitten vor ihn zu kommen und ihm zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar heute deine Matte wie mitgebracht hast, ob du Wut oder Frustration oder Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit in einem Bereich von deinem Leben kennst. Wenn ja, dann hoffe ich, dass du sie loswerden willst und dass du nicht den Plan hast, sie heute wieder mitzunehmen nach Hause. Willst du runter von deiner Matte kommen, willst du deine Matte nehmen und seelisch gesund werden? Es ist mega wichtig, dass wir eine Antwort auf diese Frage kennen, weil die Veränderung, die Jesus für uns parat hat, die erfordert unser Handeln. Liegt nicht mit deinen Entschuldigungen auf deiner Matte, wenn du dir eigentlich Veränderung wünschst, wenn du dir eigentlich nach Veränderung sehnst. Jesus sagt, hey, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich weiß nicht, was deine Matte ist oder eben, ob du sie heute mitgebracht hast. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Vielleicht merkst du, da klingelt gerade so was an, da erinnert dich Jesus an deinen Teich, an deine Matte, und vielleicht sitzt du auch gerade drauf und merkst, da bist du einfach unzufrieden, da spürst du keine Hoffnung mehr. Die Veränderung, die Jesus uns anzubieten hat, die erfordert unser Handeln. Jesus macht ein Angebot, er sagt, steh auf, also wechsel deine Perspektive, schau auf mich, schau auf die echte Hoffnung und nimm deine Matte, nimm das in die Hand, was vorher dich in der Hand hatte. Nimm deine Matte und trag sie an einen Ort, wo du nicht einfach das Opfer bist. Hör auf, das Opfer zu sein. Nimm deine Matte an einen Ort, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Nimm deine Matte und nimm sie mit in meinen Tempel, wo andere Menschen sind, die an dieser Hoffnung festhalten und nicht an der leeren Hoffnung oder dich mit Mitleid auf deiner Matte liegen lassen. Bring deine Matte in den Tempel. An einen Ort, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Und geh, vielleicht musst du kranke Orte, kranke Menschen verlassen, wo du dich mit deiner Matte gerade befindest. Und dann sündige nicht mehr. Tu nicht mehr die Dinge, die dich wieder zurückbringen auf deine Matte, wenn das Nächste kommt. Weißt du, Gott verspricht in der Bibel, dass es keinen Ort gibt, wo uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit nicht wiederfinden, wenn wir zurück auf dieser Matte landen. Das ist die größte Hoffnung, in der wir festhalten können, dass seine Gnade immer größer ist. Aber seine Gnade ist auch größer als dein Problem. Seine Gnade ist auch größer als deine Hoffnungslosigkeit oder als dein Frust oder als deine Bitterkeit. Vielleicht schließt du gerade mal die Augen. Lass dir von Jesus zeigen, was er heute machen will. Lass dir von Jesus zeigen, was deine Matte überhaupt ist. Frag ihn, was es bedeutet. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Was bedeutet das für dich? Ich habe das Gefühl, bei mir kommen gerade so die Wörter Verliererrolle. Du siehst dich immer als Verlierer, wenn alle um dich herum irgendwie zu gewinnen scheinen, in allen möglichen Bereichen, und du bist immer der, der verliert. Ich glaube, Jesus lädt dich heute ein, deine Verliererrolle loszulassen. Sie mitzunehmen, hier rein in diesen Ort und dann sein Kreuz zu bringen. Ich habe das Gefühl, destruktives Verhalten, vielleicht in Kombination mit Sucht, ist eine Matte, die auf die Jesus gerade zeigt bei jemandem hier in der Halle oder zu Hause im Wohnzimmer. Jesus sagt zu dir, hey, die Hoffnung bin im Fall ich. Ich bin die Hoffnung, ich bin eine Person, ich bin nicht ein leeres Versprechen. Bin ich eine Möglichkeit auf vielleicht irgendwann mal was? Ich bin die Hoffnung. Und ich bin für dich gekommen. Ich habe das Gefühl, Angst ist gerade ein Thema. Angst. Vielleicht sogar eine Angststörung. Dass da Hoffnungslosigkeit mitgebracht wurde, ob die jemals weggeht. Jesus sagt heute zu dir, hey, ich bin größer als deine Angst. Ich bin eine Person und ich bin größer als deine Angst. Die Anwesenheit von Liebe, die Anwesenheit von Jesus bedeutet nicht unbedingt, dass Angst weggeht, aber dass Liebe stärker ist, dass Jesus stärker ist, dass Hoffnung stärker ist. Das ist das Wunder, was Jesus anzubieten hat. Wir steigen gleich ein in eine weitere Zeit vom Worship und vielleicht hältst du deine Augen gerade geschlossen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist. Aber wenn du das benennen kannst, wenn du deine Matte benennen kannst, das, was Hoffnungslosigkeit in dir auslöst oder Resignation oder Bitterkeit, Frust, Scham, you name it, während die Band mit uns wie so in den Worship einsteigt, lade ich dich ein, dann aufzustehen, wenn du soweit bist. Diesen ersten Schritt, den der Mann gemacht hat, war aufzustehen. Aufzustehen und seine Perspektive zu wechseln auf das, was Jesus ihm anzubieten hat. Aufzustehen war der erste Schritt zu sagen, okay, ich glaube irgendwie daran, dass das, was er sagt, wichtiger ist als das, was mich auf der Matte hält. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du all diese Dinge adressierst. Ich danke dir, dass du Raum nimmst, dort, wo wir dir Raum geben. Ich danke, dass du die offene Tür nutzt, da, wo wir sie öffnen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Du redest jetzt zu Herzen, du redest zu Gedanken und ich spüre, dass du hier bist. Was du anzubieten hast, Jesus, ist Veränderung und diese Veränderung, nach der strecken wir uns aus. Ich bete, dass du uns den Mut schenkst, die Tür aufzumachen und zu sagen, okay, ich glaube daran. Danke, dass du jede offene Tür nutzt, Heiliger Geist, dass du hier bist und eigentlich nur darauf wartest, sagen, hey, komm, ich habe was für dich. Du musst heute nicht wieder mit dem nach Hause gehen und das den Nachmittag durchtragen in die nächste Woche. Ich habe was für dich. Das ist das, was du sagst, Heiliger Geist, und darauf verlassen wir uns. Und wenn du das Angebot annehmen möchtest von Jesus, von dem Heiligen Geist, der heute hier ist und wirkt, dann mach den ersten Schritt und steh auf. Mach den ersten Schritt und steh auf. Und vielleicht machst du sogar den zweiten Schritt und du gehst. Du nimmst deine Matte und gehst damit zum Gebetsteam. Gehst damit zum Gebetsteam und sagst, hey, hier ist mein Shit. Ich habe ihn mit in den Tempel gebracht. Das ist übrigens der beste Ort für Shit. Dann mach das, dann geh zum Gebetsteam hin, das ist face-to-face für dich parat. Aber nimm diese Sache nicht wieder mit nach Hause. Nimm dir deinen Moment, den du brauchst. Und wenn du soweit bist, dann steh auf.